Ja, für mich auch noch ein herzliches guten Morgen. Und ich möchte noch einmal kurz stille werden. Herr, ich bitte dich um deinen Segen, Herr. Herr, dass du mich heute Morgen gebrauchen möchtest, Herr, dass du durch mich redest, Herr, dass ich zum Segen meiner Geschwister werden darf, Herr. Denn alles muss ich von dir empfangen, Herr, und nichts habe ich, was ich bringen könnte, Herr. Und so bin ich voll abhängig von dir und deinem Heiligen Geist. Amen. Ich habe heute Morgen, oder beziehungsweise ich bin mehr oder weniger auf ein Thema während der Vorbereitung gestoßen. Und ich möchte das überschreiben mit eben die Chance deines Lebens. Und wie ich mich so vorbereitete, wurde mir so bewusst eben, wie Gott in kleinen Sätzen große Dinge offenbar macht, ohne viele Worte. Das finden wir schon bei der Schöpfung im Grunde genommen angefangen, wo er sagt, er sprach und es wurde. Er schuf die ganze Welt, alles was darinnen ist, und wir lesen nur, er sprach und es wurde. Es werde Licht und die Sonne wurde erschaffen, es wurden die Tiere erschaffen, ein jegliches nach seiner Art, und wir sehen diesen Reichtum, den er geschaffen hat. Und wenn man dann liest, wie er das Weltall erschaffen hat, ja, große Lichter, kleine Lichter sollen es sein, die eben Zeit und Stunde, Jahreszeiten angeben, und das gesamte Universum wurde erschaffen. Gewaltig. Und solche gewaltigen Sätze finden wir eben auch im Neuen Testament, wo eben, ich möchte es fast mit dieser Schöpfung, dieser Schöpferkraft gleichsetzen, wo etwas Großartiges passiert, ohne dass es groß ausgeführt wird. Das ist fast so wie am Rande erwähnt. Und ich möchte das Markus-Evangelium aufschlagen, im zweiten Kapitel. Und da beginnt es eben, ja, ich nehme es einmal so ein bisschen, ich möchte es nicht aus dem Zusammenhang nehmen, sondern es ist eben so das Anfang des Wirken von Jesus. Er hat vorher einen Gelähmten geheilt. Wir kennen diese Geschichte, wo eben die Freunde ihn durch das Dach herablassen und wo Jesus ihm die Sünden vergibt und im Grunde genommen ein Riesenaufschrei ist. Ja, wer kann Sünden vergeben außer Gott allein? Und ja, Jesus zum Zeichen, dass er die Autorität hat, Sünden zu vergeben, ihn heilt und sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und er ging. Und daraufhin machte er sich dann auf, also Jesus ebenfalls eben ging. Und alsbald stand er auf, nahm sein Bett und ging hinaus, vor allem, also dass sie sich entsetzt und priesen Gott und sprachen, wir haben solches noch nie gesehen. Und er ging wiederum hinaus ans Meer und alles Volk kam zu ihm und lehrte sie. Und dann geht es so weiter, die Berufung des Matthäus und das Mahl mit den Zöllnern. Und da Jesus von dannen, Markus Evangelium heißt es, vorüberging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, da er zu Tisch saß, dass im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tische mit Jesus und seinen Jüngern. Da das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isset euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Da das Jesus hörte, sprach er zu ihnen, die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernet, was das sei. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Ich finde diese Begebenheit fantastisch, wie sie uns hier dargestellt wird. Zum einen eben, wie Jesus sich hier verhält gegenüber den Sündern. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch gleich, wo, ja, man könnte sagen, Erweckung geschieht, wo der Feind kommt und hineinhauen will, wie die Pharisäer eben sich nicht an Jesus wenden und ihn fragen, was machst du, sondern an die Jünger herantreten und sagen, was macht denn euer Meister da? Warum verkehrt er denn mit den Sündern und mit den Zöllnern? Und da versuchen so, ja, ein Misstrauen, ein Streit hineinzupflanzen, zu sehen. Ihr seid doch viel besser als die und jetzt seid ihr doch so ein bisschen die Randgruppe, er macht doch viel mehr mit den anderen und versuchen da anzusetzen. Und ich finde es fantastisch, wie Jesus hier reagiert. Er wartet nicht erst ab und na, mal gucken, was die Jünger sagen, mal sehen, wie sich so das alles entwickelt. Im Grunde genommen, ehe die Jünger überhaupt antworten können, ergreift Jesus das Wort und weist die Pharisäer scharf zurecht. Zum einen erklärt er eben, warum er eben da ist, weil ihm die Kranken des Arztes bedürfen, nicht die Starken, nicht die Gesunden. Und ich finde es interessant im Markus-Evangelium, wie er im Grunde genommen die Pharisäer ja regelrecht angeht und ihnen sagt eben, geht aber hin und lernet. Also die Lehrer des Volkes, zu denen spricht er, geht hin und lernt. Mit anderen Worten, ihr seid dumm, ihr wisst es nicht. Und was heißt es hier weiter? Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Damit sagte ihnen, dass sie kein Wohlgefallen haben, dass sie nicht barmherzig sind und dass Gott kein Wohlgefallen hat an ihrem Opfer, an ihrem Leben. Es ist schon, ja, bemerkenswert, beeindruckenswert, wie sich Jesus vor seine Herde stellt, wie er sich schützend vor seine Herde stellt und dem ja, Angreifer, dem, der ihm alles durcheinander bringen will, ihm entgegentritt mit Entschlossenheit, mit Stärke und mit Härte, mit starken Worten. Auf der anderen Seite aber auch wiederum die Liebe zu dem Sünder. Denn wie heißt es hier, ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen, nicht die Gerechten. Er ist gekommen, um das Verlorene zu suchen, um es zu erretten. Und das ist dieses Gewaltige, wenn Menschen so von Liebe geprägt sind und liebe, nette Menschen sind, ja, die werden meist so oder laufen Gefahr, dass man die so an die Seite drängt, dass man sie überrollt, die sind zu lieb. Man kennt den Ausspruch, zu lieb für diese Welt. Ja, die werden einfach überrollt, sage ich mal. Aber hier sehen wir, bei Jesus ist das nicht so. Da ist einerseits die Liebe, die unaussprechliche Liebe und auf der anderen Seite aber auch eben diese Entschlossenheit und diese Stärke, wo eben das nicht zugeht, wo man eben ihn nicht überrollt. Allein wenn ich bedenke an die Tempelreinigung, da hat keiner gewagt, sich ihm in den Weg zu stellen, als er die Tische der Wechsler umgestoßen hat, als er sie hinausgestoßen hat, als er gesagt hat, das ist ein Bethaus und ihr habt daraus eine Räuberhöhle gemacht. Da war keiner von den Wechslern, die ihr Geschäft da betrieben haben, hat sich ihm im Weg gestellt, hat gesagt, sag mal, was fasst du meinen Tisch hier an, was machst du mein Geschäft kaputt? Hat sich keiner gewagt, ihn im Weg zu stellen. Die Aufseher genauso wenig, die eben da im Tempel zugegen waren. Keiner hat sich gewagt, ihm da in den Weg zu stellen. Sie haben dann nur hinterher gefragt, in wessen Auftrag, in wessen Vollmacht tust du das? Und das finde ich so gewaltig, wenn ich hier auf Jesus schaue, eben, was hier schon ja, gezeigt wird. Aber viel gewaltiger finde ich eben das, was im Vers 9 steht. Wie es eben heißt, so wie zufällig sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus, und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und das ist dieses Gewaltige. Da ist etwas Gewaltiges geschehen. Ich sagte schon, ich würde es ja fast mit der Schöpfung, dieser Schöpferkraft vergleichen, was da in diesem kleinen Satz beschrieben steht. Folge mir. Und deswegen eben doch das Thema, die Chance deines Lebens. Wie er eben schon sagt, wie schon gesagt, er ist gekommen, Sünder zur Buße zu rufen, das Verlorene zu suchen und zu retten. Und ich finde das so gewaltig, wenn wir hineinschauen, diese Begebenheiten, wo Menschen mit Jesus zusammenkommen, gerade wenn wir die Geschichten lesen, wo Jesus seine Jünger beruft. Was muss das für eine gewaltige Persönlichkeit gewesen sein, wie er sich offenbarte dem Einzelnen. Zum Beispiel eben, wie er Nathanael zu sich beruft als Jünger. Und dann eben im 47. Vers, Jesus sah Nathanael zu sich kommen und spricht von ihm, siehe ein rechter Israeliter, in welchem kein Falsch ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortet und sprach zu ihm, ehe denn dich Philippus rief, da du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Dieses ehe du warst, habe ich dich gesehen. Da kommt etwas von dieser Ewigkeit, von dieser Vollmacht, dieser Allmacht Jesu mit drüber. Und man hört es förmlich eben, wie er sagt, ehe du warst, habe ich dich gesehen. Jeden Tag deines Lebens habe ich gesehen. Jeden Tag ist eben in dem Buche geschrieben, wir kennen diese Verse. Ehe du warst, habe ich dich gesehen. Und Nathanael antwortet und spricht zu ihm, Rabbi, du bist Gottes Sohn und du bist der König von Israel. Jesus antwortet und sprach zu ihm, du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Du wirst noch Größeres denn das sehen. Und spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, von nun an werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren auf des Menschen Sohn. Es ist so gewaltig, was hier uns hier offenbart wird, wie er ihm Nathanael beruft, und das ist noch gar nichts, dass ich dir sagen kann, woher du kommst, dass ich dich gesehen habe und dass ich dich kenne. Noch viel Größeres, noch viel Gewaltigeres wirst du sehen, wenn du mit mir gehst, wenn du bei mir bist. Genauso zuvor eben die Berufung von den zwei Brüdern, Petrus und Andreas und Jakobus und Johannes. Wir kennen diese Geschichte vielleicht aus der Kinderstunde, gewaltig. Wie eben Jesus anfing zu lehren und dann waren die Fischer, die die ganze Nacht gearbeitet haben und nichts gefangen haben und dann da nach getaner Arbeit ihre Netze flickten. Und wie Jesus in das Boot stieg und sagte, fahr ein Stück hinaus, damit ich eben das Volk lehren kann. Und als er fertig war, sprach er zu Petrus, fahr hinaus und wirf die Netze aus. Und sie waren Fischer und sagen, wir haben die ganze Nacht nichts gefangen, aber auf dein Wort hin tun wir dieses. Und wir wissen, wie gewaltig dann dieser Fang war, dass die Boote drohten unterzugehen. Und da winkten sie Gefährten, die am anderen Schiffe waren, dass sie kämen und ihnen hülfen. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken begannen. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu und sprach, Herr, gehe von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken kam ihn an und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzuges, den sie getan hatten. Gleicherweise auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simons Gehilfen waren. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Und ich finde, das sind so gewaltige Begegnungen, die uns hier geschildert werden, die eine Reaktion haben, die etwas Gewaltiges ausdrücken, was im Herzen des Einzelnen geschieht auf einmal, ohne dass es jetzt näher beschrieben wird, ohne dass Jesus viele Worte gemacht hätte und viel erklärt hätte, das Gesetz dargelegt hätte, sondern es ist eben automatisch diese Sündenerkenntnis, dass ich erkenne, dass ich ein Sünder bin, wie Petrus eben sagt, ich bin ein sündiger Mensch. Und ohne diese Erkenntnis kann ihm keine Buße geschehen, keine Umkehr. Das ist der erste Schritt, dass der Mensch erkennt, dass er Sünder ist, dass er sündig ist vor Gott, vor Jesus. Und eben, wie gesagt, ohne diese Buße, ohne diese Sündenerkenntnis kann logischerweise keine Buße, keine Umkehr stattfinden. Denn wovon sollte ich mich abwenden? Wohin sollte ich mich umkehren, wenn ich bei mir nichts Falsches entdecken kann? Und das ist für mich so ein Stück weit ein Geheimnis, wie das geschieht. Wir wissen, dass wir das Gesetz bekommen haben, das Gesetz von Mose und so weiter, das Gesetz, was gut und heilig ist, worin wir lesen können, was Gottes guter Wille ist und wo wir sehen, eben, wie oft wir eigentlich daran versagen, Anschluss nehmen. Ja, vom Kopf her müssen wir feststellen, wir sind Sünder. Aber es ist noch mehr, was sich hier eben in diesen Begebenheiten ausdrückt. Dieses verstandesmäßige, ja, ich bin Sünder, kommt im Herz an. Es wird im Herzen begriffen, im Grunde genommen, wie weit ich von Gott weg bin. Und ich kann mir das nur so erklären, wie so etwas geschehen kann, dass eben das von einem gewissen Kopfwissen her ins Herz hineinfällt und diese ja, heilige Ehrfurcht, will ich es mal sagen, über diesen Menschen, über diese Menschen gekommen ist. Dass von Gott, von Jesus eine Reinheit und eine Klarheit ausgehen muss. Es ist kein Falsch in ihm, es ist keine Lüge, keine Hintergedanken, kein Betrug und auch keine Sünde an ihm zu finden, keine Unzucht, so rein und klar wie reines Quellwasser eben. Er ist die Wahrheit. Und es gibt manchmal so Menschen, wo wir da feststellen, ja, da ist eben eine Offenheit, eine Reinheit ist dort. Menschen, die eben keine Hintergedanken haben, wo man denen, ja, ich sage mal, fast blind vertrauen möchte. Und hier ist noch viel, viel mehr, wo Jesus eben den Menschen begegnet und sich offenbart. Da ist eben diese ja, unbeschreibliche Heiligkeit, die ausstrahlt, die von ihm ausgeht. Und ja, da ist eben dann das, was dann eben der Mensch spürt. Er spürt eben diese Reinheit, diese Heiligkeit. Und im gleichen Atemzuge, wo er aber diese Reinheit und diese Heiligkeit eben spürt, muss er aber auch gleichzeitig feststellen, wie weit er davon entfernt ist, wie weit er von dieser Heiligkeit und von dieser Reinheit entfernt ist, wie sündig sein eigenes Leben ist. Und er weiß sich von Jesus erkannt. Man ist wie Gläser, man ist durchschaut. Sie kamen ihm entgegen, begegneten ihm und wussten sofort ihm, dass ich ein Sünder bin und dass er aber auch weiß, was ich für ein Sünder bin. Ja, nackt und bloß vor Gott im Grunde genommen. Wie es so heißt, nackt und bloß, oh, kleid mich doch. So völlig, ja, die Fassade ist völlig runter. Es ist einfach ein Moment, wo eben eine totale Offenheit und Klarheit eben herrscht zwischen Gott und dem Menschen. Und dann dieses Gewaltige, dass er eben dennoch ruft, folge mir nach, kehre um und tue Buße. Das ist dieses Gewaltige, was sich dann in diesem Augenblick, in diesen Momenten abspielt eben, wo eben, ja, eigentlich, ich sag mal, die Worte, die einem genommen gar nicht ausreichen. Und die Jünger, die sich bekehrt haben, die mit ihm gegangen sind, die haben Gewaltiges erlebt, mit Jesus, bei Jesus. Wenn wir in die Evangelien hineinschauen, es ist einfach wunderbar, diese Krankenheilung, er heilte sie alle. Sogar Fernheilung waren möglich. Denken wir an die Mutter, die für ihr Kind gebeten hat, wo er ihrem Willen nachgekommen ist, oder der Hauptmann, der für seinen Knecht gebeten hat, der gesagt hat, sprich du nur ein Wort und er ist gesund. Wo Jesus sich erstaunte, zeigte über diesen Glauben, den er da vorgefunden hat. Ich habe nirgendwo solch einen Glauben gefunden, der einfach auf meinem Wort hin glaubt, dass sein Knecht geheilt werden kann. Oder auch seine Lehre in einer Vollmacht, wie wir häufiger lesen, dass die Menschen sagen, noch nie hat einer so gesprochen wie er in dieser Vollmacht. Noch nie haben wir einen Menschen so reden gehört. Selbst die Diener, die von den Pharisäern ausgeschickt wurden, die ihn ergreifen sollten, die kamen mit leeren Händen zurück und waren ganz erstaunt über das, wie Jesus, was Jesus sagt, denn was für eine Vollmacht, und konnten ihren Auftrag gar nicht erfüllen. Es muss eine gewaltige Zeit gewesen sein mit Jesus. Denken wir daran, wie er den Sturm stillt auf dem Meer, wo sie in Todesängsten, Todesnöten waren, und Jesus spricht ein Wort, bedroht den Sturm und er ist still, er ist ruhig. Er kann sogar auf dem Wasser gehen. Er gebietet den unreinen Geistern und, ja, und weckt sogar Tote auf, wenn wir an Lazarus denken. Ja, er ist schon tot, er riecht schon. Und wie er dann sagt, Lazarus, komm heraus, und er lebt. Und ich glaube, wenn man in dieser Nähe Jesus, da muss man, also die Jünger müssen sich doch gefühlt haben, wie unantastbar, uns kann nichts geschehen. Es war besetztes Land und es waren Volksmassen, die ihnen folgten, die Speisung der 5.000, 6.000 Mann ohne Frau und Kinder. Und ich weiß nicht, wie das ist, in so einem besetzten Land zu leben, aber ich glaube, es ist nicht so angenehm, wenn dann eine Herrschaft, eine Obrigkeit da ist. Die älteren Geschwister haben das sicherlich noch erlebt, wie eben die Alliierten Deutschland besetzt haben, wie eben der Russe den Osten besetzt hat. Da hat man möglichst den Ball flach gehalten. Gucken, wie man durchkommt, kein Aufsehen erregen. Und hier war es irgendwie völlig anders. Jesus hat die Massen bewegt, nachgefolgt, und er hat gepredigt in Vollmacht. Und ich, ja, ein bisschen ruhig, wir gucken mal, vielleicht irgendwo einen abgelegenen Ort. Er hat die Bergpredigt gehalten und es war so, als wenn die Besatzer gar nicht da wären, als wenn eben, ja, völlige Freiheit. Und ich glaube eben, ja, so müssen sich die Jünger gefühlt haben, unantastbar. Niemand kann uns etwas, weder die Pharisäer noch die Obrigkeit noch sonst irgendwie was. Und dann, das wurde mir so groß, als ich da so ein bisschen zufällig über diesen Vers, ja, ich sag mal, gestolpert bin, in Markus 10, Vers 32, wo Jesus eben das dritte Mal ankündigt von seinem Leiden und der Auferstehung. Da zieht so eine dunkle Wolke auf. Sie aber waren auf dem Wege hinauf nach Jerusalem, und Jesus ging vor ihnen her, und sie entsetzten sich. Und indem sie nachfolgten, fürchteten sie sich. Und er nahm wiederum die Zwölfe zu sich und fing an, zu ihnen zu sagen, was ihm widerfahren sollte. Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Und der Sohn des Menschen wird den hohen Priestern und den Schriftgelehrten überliefert werden. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen und werden ihn den Nationen überliefern. Und sie werden ihn verspotten und ihn geißeln und ihn anspeien und ihn töten. Und nach 3 Tagen wird er auferstehen. Ja, da fängt an, diese finstere Wolke, dieses Unwetter aufzuziehen. Sie fürchteten sich. Da wurde es wieder neu klar und bewusst, wie sehr sie eigentlich von Jesus abhängig sind, wie sehr alles an der Person Jesus hängt. Und wenn er dann wirklich überantwortet wird, wenn er wirklich stirbt, wenn das wirklich geschieht, ja, was ist dann? Und dann wissen wir, wie es geschehen ist. Im Garten Gethsemane, als diese Rotte zusammenkam, da mit Fackeln, mit bewaffnet, mit Knüppeln, Schwertern, wie auch immer. Und dann dieser Verrat von dem Judas, und dann haben sie ihn gefangen genommen. Und die Jünger, die flohen vor Furcht, jetzt sind wir als Nächstes dran. Und dann haben sie ihn mitgenommen, dann haben sie ihn überantwortet und haben ihn dann eben, ja, wie Jesus gesagt hatte, verurteilt zum Tode und haben ihn dann getötet, gekreuzigt. Und dann, da wurde es mir so bewusst, wie wichtig das ist, dass eben, ja, sie haben Jesus getötet, wie wichtig dieses Osterfest für uns ist und was für eine Bedeutung das teilweise für uns auch hat. Man hat manchmal den Anschein, wie jetzt da auch vielleicht, ja, war jetzt alles umsonst? Hat sie jetzt die Realität eingeholt? Ist der Glaube wirklich wahrhaftig? Früher holt er jeden die Realität ein, früher oder später eben. War das jetzt alles nur ein schöner Traum, eine schöne Zeit, die wir hatten? Und das ist eben, ja, in welcher einer Situation sie jetzt dort waren. Und wie Jesus ihm das vorher angekündigt hat, jawohl, ich muss sterben, weil ohne dass Jesus gestorben wäre, wäre ihm die Sündenvergebung nicht möglich gewesen, hätten wir kein ewiges Leben. Wie es eben heißt, seht, das ist das Lamm, das der Welt Sünde trägt. Die Strafe Gottes liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und da wird Gottes große Liebe an uns Menschen sichtbar, eben am Kreuz, wo Jesus eben für uns stirbt und wo Jesus selber sagt, größere Liebe hat niemand als diese, dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was irgend ich euch gebiete. Ja, das musste so kommen, dass er eben überantwortet wird, dass er stirbt, damit wir leben dürfen. Und dass Jesus gekreuzigt worden ist, das ist eine Realität, das ist ein Fakt. Das ist eben, ja, geschichtlich auch belegt. Und alles, was da versucht rumzudeuteln, ist eigentlich, ja, kann man eigentlich nicht für voll nehmen. Sei es drum, dass eben gesagt wird, sie haben einen ihnen ähnlichen gekreuzigt. Da kann man eigentlich nur den Kopf schütteln. Wer sollte denn bitte schön Interesse daran haben, dass man einen ihnen ähnlichen kreuzigt? Die Jünger, ja, aber die hätten mit Sicherheit nicht die Möglichkeiten, ich sag mal, Jesus aus dem Gefängnis zu holen, so nach dem Motto, Bäumchen, wechsel dich, und dann einen ihm Ähnlichen hineinzubringen, der dann sagt, jawohl, ich werde dann freiwillig für ihn sterben und ans Kreuz gehen. Also das ist eigentlich, also mehr als nur weit hergeholt. Und Doppelgänger laufen so viele ja nicht rum. Ich sehe hier auch lauter verschiedene Gesichter. Also das wird nicht so einfach sein, da jemand zu sagen, hier haben wir einen Doppelgänger. Und sollte Pilatus etwa Gewissensbisse bekommen haben? Ja, er wollte ihn eigentlich nicht hinrichten. Aber ich meine, jetzt mal, ich hätte jetzt fast gerade unter uns, ein mehr oder weniger auf der Liste der unschuldig Verurteilten, das wird ihm doch wohl nicht viel ausmachen. Gut, bei dem hat er ein bisschen mehr Gewissensbisse gehabt, das war so ein bisschen spezieller, das Ganze. Aber er würde doch nicht seine Karriere aufs Spiel setzen für einen Fremden, für einen Dahingegebenen. Dass er nicht mehr eben des Kaisers Freund genannt werden würde. Oder jetzt, wo gerade eben das mit Herodes, dass wir da so dicke Freunde sind, das aufs Spiel zu setzen, um einen ihn Ähnlichen zu kreuzigen, weil da habe ich doch nicht so. Jetzt tritt er auf einmal auf und die denken alle, der ist auferstanden. Was meinst du, was das für einen Volksaufstand gegeben hätte? Die hätten geglaubt, die sind unsterblich. Ich meine, er hat ja erlebt, wie das Volk außer sich geriet, als sie Jesus kreuzigen wollten. Dass sie gesagt haben, sie haben die Erde in die Luft geworfen und haben sich gar nicht mehr eingekriegt. Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. So haben sie gerufen. Und jetzt sollte er da riskieren, da irgendwas da seine Stellung zu riskieren, ist also auch sehr, sehr unwahrscheinlich. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten, das wären wohl die Letzten gewesen, die gesagt hätten, komm, wir tauschen da schnell aus. Also die wollten und mussten ihn hinrichten aus Neid. So heißt es, aus Neid haben sie ihn überantwortet. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Also von daher ist es sehr eindeutig, dass sie Jesus hingerichtet haben und nicht einen ihm Ähnlichen. Und auch diese These, naja, vielleicht war er ja nur scheintot. Das ist doch genauso weit hergeholt, wenn wir bedenken, eben, wie uns das geschildert wird, eben die Grablegung, wie er eben gestorben ist, dass eben der Soldat eben, ja, die haben sich verwundert, dass er schon tot sein soll. Normalerweise geht das über Tage, kann sogar über Wochen gehen. Und jetzt soll er tot sein. Und sie haben die Speer genommen und ihm in die Seite gestochen. Und Blut und Wasser kam heraus. Und ich glaube nicht, dass sie nur mal so ein bisschen angepiekst haben, sondern sie werden schon kräftig zugestoßen haben. Und nicht nur oberflächlich, sondern bis ins Herz hinein, mit Sicherheit. Und da war ziemlich deutlich, dass er gestorben ist. Und wie es eben auch bei der Grablegung ist. Und als es schon Abend geworden, dieweil als Rüsttag war, welches der Vorsabbat war, kam Josef von Arimathäa, ein ehrbarer Ratsherr, der auch selbst das Reich Gottes erwartete, und ging kühn zu Pilatus hinein und bat um den Leib Jesu. Pilatus aber wunderte sich, dass er schon gestorben sei, und er rief den Hauptmann herzu und fragte ihn, ob er schon lange gestorben sei. Und als er es von dem Hauptmann erfuhr, schenkte er dem Josef den Leib. Und er kaufte feine Leinwand, nahm ihn herab und wickelte ihn in die feine Leinwand und legte ihn in eine Gruft, die aus einem Felsen gehauen war. Und er wälzte einen Stein an die Tür vor der Gruft. Also auch hier ganz deutlich, Pilatus wunderte sich, dass er schon gestorben war, und rief den Hauptmann herzu. Und wir können uns vorstellen, der Hauptmann, der hatte eine etwas andere Arbeitsauffassung wie die meisten heutzutage. Ach ja, der wird schon tot sein. Zumal auch das Abmahnwesen damals ein etwas anderes war. Eine Falschmeldung des Hauptmanns hätte mit Sicherheit also mindestens eine Degradierung zur Folge gehabt. Das kann hin bis zu einem Todesurteil gehen oder eine Strafversetzung, nein, wir sagen mal in den Norden, zu den Germanen, da ist gerade so ein bisschen Unruhe. Da dürfte er sich dann mal eine Meldung erlauben. Also er wird schon sehr genau darauf geachtet haben, was er Pilatus weitergibt, und dass es ihm mit Sicherheit keine Falschmeldung ist, die er da weitergibt. Und dann ist eben dieses alles Entscheidende, wenn er wirklich eben am Kreuz gestorben ist, was ja auch die Welt durchaus zugibt und sagt, jawohl, er ist dann gestorben. Was war dann am dritten Tage? Ist er wirklich nach 3 Tagen auferstanden? Weil wenn das nicht der Fall wäre, dann war das alles nur, ja, dann war er ein wunderbarer Mensch, ein Mensch, der eben hohe ethische, moralische, humanistische Werte vermittelt hat, ein Wunderheiler sogar, der ihm Tolles bewirkt hat, aber das wäre es dann auch gewesen. Und dann wäre alles andere, was er gesagt hat über das Reich Gottes, über die Verlorenheit des Menschen, dass er gekommen ist, den Menschen zu erretten, wäre alles nichts. Und deswegen eben ja am dritten Tag. Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und der Sohn des Menschen wird den hohen Priestern und Schriftgelehrten überliefert werden, und sie werden ihn zum Tode verurteilen und werden ihn den Nationen überliefern. Und sie werden ihn verspotten und ihn geißeln, ihn anspeien und töten. Und nach 3 Tagen wird er auferstehen. Und das ist dieses Gewaltige, bis heute eben, diese Realität eben. Ja, damit eben da nicht noch eine größere Lüge entsteht, wurde sogar das Grab bewacht. Wir können es lesen, Matthäus eben. Des folgenden Tages aber, nach dem Rüsttag, versammelten sich die hohen Priester und die Pharisäer bei Pilatus und sprachen, Herr, wir haben uns erinnert, dass jener Verführer sagte, als er noch lebte, noch nach 3 Tagen stehe ich wieder auf. So befiehl nun, dass das Grab gesichert werde bis zum dritten Tage, damit nicht etwa seine Jünger kommen und ihn stehlen und dem Volke sagen, er ist von den Toten auferstanden. Und die letzte Verführung wird ärger sein als die erste. Pilatus aber sprach zu ihnen, ihr habt eine Wache, geht hin, sichert es, so gut ihr es wisset. Sie aber gingen hin und sicherten, nachdem sie den Stein versiegelt hatten, das Grab mit der Wache. Also auch hier nochmal ganz deutlich eben, es wurde alles daran gesetzt eben, dass das Grab zu bleibt, dass da keiner eben den Leichnam hätte stehlen können und dann hinterher etwas in die Welt setzt und behauptet einfach. Und wir können sicherlich davon ausgehen, dass die Pharisäer schon vorher ein Auge drauf gehabt haben, dass da nichts irgendwie, kein Schindluder getrieben wird, dass da nicht irgendwas entstehen könnte, und haben sich hier noch einmal zusätzlich bei Pilatus absichern wollen mit den Wachen. Und umso gewaltiger ist es eben, als dann Jesus auferstand. Er ist wahrhaftig auferstanden und das Grab ist leer. Das können wir nachlesen. Aber spät am Sabbat in der Dämmerung des ersten Wochentages kam Maria Magdalene und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel hernieder, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Ansehen aber war wie ein Blitz und sein Kleid weiß wie Schnee. Aber aus Furcht vor ihm bebten die Hüter und wurden wie Tote. Der Engel aber hob an und sprach zu den Weibern: Fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesum, den Gekreuzigten, suchet. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommet her, sehet die Stätte, wo der Herr gelegen hat. Und geht eilends hin und saget seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa. Da selbst werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Gewaltig. Das waren Augenzeugenberichte, die das gesehen haben, wie ihm der Engel herniederkam, die Wachen wie tot daneben lagen und der Engel, der ihnen das verkündigt hat. Er ist auferstanden, er ist nicht mehr bei den Toten, er lebt. Während sie aber hingingen, siehe, da kamen etliche von der Wache in die Stadt und verkündeten den hohen Priestern alles, was geschehen war. Und sie versammelten sich mit den Ältesten und hielten Rat, und sie gaben den Soldaten Geld genug und sagten: Sprechet, seine Jünger kamen bei Nacht und stahlen ihn, während wir schliefen. Und wenn dies dem Landpfleger zu Ohren kommen sollte, so werden wir ihn zufriedenstellen und machen, dass ihr ohne Sorge seid. Sie aber nahmen das Geld und taten, wie sie unterrichtet worden waren. Und diese Rede ist bei den Juden ruchbar geworden bis auf den heutigen Tag. Das ist schon interessant, dass diese Lüge sich ja im Grunde genommen bis auf diesen heutigen Tag eben hält. Ja, die haben ihn bestimmt geklaut und wer weiß, es ist ja schon so lange her, was da geschehen ist. Und vergisst dabei aber all die anderen Zeugen, wo Jesus sich gezeigt hat, wo er sich offenbart hat, wo die Apostel selber eben sagen, er ist wahrhaftig auferstanden, deswegen sind wir gewiss, dessen sind wir Zeugen geworden. In Apostelgeschichte 1 eben, oder 10. Und wir sind Zeugen alles dessen, was er sowohl im Lande der Juden als auch in Jerusalem getan hat, welchen sie auch umgebracht haben, indem sie ihn an Holz hängten. Diesen hat Gott am dritten Tage auferweckt und ihn sichtbar werden lassen. Nicht dem ganzen Volke, sondern den von Gott zuvor erwählten Zeugen, uns, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er aus den Toten auferstanden war. Und er hat uns befohlen, dem Volk zu predigen und ernstlich zu bezeugen, dass er der von Gott verordnete Richter der Lebendigen und Toten ist. Diesem geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Und hier ist auch diese wunderbare, gewaltige Botschaft eben enthalten, die Jesus zuvor auch bestimmt und gesagt hat eben, dass er der von Gott verordnete Richter der Lebendigen und Toten ist. Es ist also ein Richter, der die Lebendigen und Toten richten wird, eines Tages. Und wir wissen eben auch, weil Jesus lebt, dass das, was er gesagt hat, wahr ist. Und wo er gesagt hat, wenn er ein zweites Mal kommt, dann wird er eben als Richter kommen. Und dann ist eben die Gnadenszeit abgelaufen. Aber bis dahin heißt es eben, diesen geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Bis dahin ist eben dieser Ruf der Sünder eben, tue Buße, dass du eben die Vergebung deiner Sünden empfängst durch seinen Namen. Und das ist mir so groß geworden und so bewusst geworden, neuerlich bewusst geworden, weil Jesus lebt, ist alles das, was er gesagt hat, wahr. Hundertprozentige Wahrheit, was er gesagt hat. Er hat eben im Grunde genommen eben die gesamte Bibel bezeugt eben, dass jedes Wort, was in der Bibel steht, wahr ist, dass es gewisslich wahr ist und dass auch das prophetische Wort sich erfüllen wird. Wenn er von der Endzeit spricht, dass gräuliche Zeiten kommen werden, bevor er wiederkommt, die Zeichen, die er gesagt hat, wir sehen buchstäblich, wie sie sich erfüllen. wie ihm das, was ihm er vorhergesagt hat, sich erfüllt. Und die große Warnung an uns in der heutigen Zeit eben, seid nüchtern und besonnen. Es werden viele Verführer kommen in der letzten Zeit, viele Irrlehren, ein großer Abfall. Ja, dass er sogar eben ja, eine Frage stellt und sagt, dem werde ich noch den Glauben finden, wenn ich wiederkomme. Und ich denke, wenn wir hineinschauen in die, ja soll ich sagen, christliche Szene, können wir genau dieses feststellen, ein großer Abfall. Ja, man könnte es vielleicht so umschreiben, Pragmatismus gepaart mit angewandter Psychologie oder psychologischen Erkenntnissen. Alles, was eben meinen Saal voll macht, das ist erlaubt. Und weil ich aus der Psychologie weiß eben, viele Menschen haben Schuldgefühle, sind niedergedrückt, haben Probleme, Sorgen, fühlen sich nicht geliebt, gebe ich ihnen genau dieses Gefühl. Ich kann es wunderbar fromm verpacken. Ich habe mit jemandem mal gesprochen, war sehr aufschlussreich, der jemand kennt, der auch so auf christlicher Basis Psychologie im Coaching betreibt. Und er sagt, ich war selber mal bei so einer Sitzung dabei, haben ihn vorgestellt als Praktikant, der das auch erlernen will. Und ja, danach fühlt sich wirklich besser. Ja, Gott mag es doch gut mit dir, Gott liebt dich, er umgibt dich. Und so wird dann eben auf der Couch, sage ich jetzt mal so, etwas suggestiert. Und Ähnliches erleben wir doch in den Gemeinden auch. Da wird ein Konzept nach dem anderen ausgetauscht, abgestimmt auf die Bedürfnisse des Menschen, Wertschätzung, ihnen ein gutes Gefühl geben. Und wenn ich das in den 45 Minuten schaffe oder 30 Minuten, weil man will sich ja nicht langweilen, mit einem Rahmenprogramm, dann habe ich Erfolg. Dann ist mein Saal voll und dann habe ich eben Segen, dann haben wir Wachstum und sie kommen ja unter Gottes Wort, also haben wir auch geistliches Wachstum. Aber eigentlich ist es nichts. Wenn wir hinterschauen, was gesprochen, was gepredigt wird, es ist Humanismus, es ist Psychologie, es ist angewandter Pragmatismus. Es ist nicht die Vollmacht, von der Jesus hier spricht, es ist nicht die Vollmacht, in der Jesus zu dem Volk, zu den Menschen gesprochen hat. Es bewirkt nicht diese Sündenerkenntnis und nicht diese Umkehr und diese Buße, wie sie bei Jesus der Fall ist. Und das sehen wir mehr und mehr. Da werden Bücher geschrieben, da gibt es Konzepte, da gibt es dann eben das Konzept 6 besondere Gottesdienste und so weiter. Vieles, vieles mehr, was wir eben erleben. Und da sagt eben Jesus und warnt uns, seid nüchtern und besonnen, dass euch keiner verführt, dass ihr nicht auf einer Irrlehre aufsetzt, sondern eben euch haltet an das Wort Gottes, an seine Worte. Das ist das große oder die große Herausforderung in dieser heutigen Zeit, sich nicht von dem Zeitgeist prägen und mitreißen zu lassen und immer wieder neu eben auf Jesus zu schauen, auf das Kreuz zu schauen. Und das Zweite, was eben natürlich dann auch hundertprozentig wahr ist, wenn er davon spricht, dass es ein Gericht gibt, dass der Zorn Gottes über uns ist, dass unsere Sünde schwer wiegt und dass Gott nicht einfach die Augen zumacht und alle kommen in den Himmel, nein, sondern er ist der gerechte Richter und sein Zorn bleibt auf uns so lange, bis die Sünde gesühnt ist. Und deswegen ist Jesus gekommen, das hat er so oft uns gesagt in seinem Wort, in den Evangelien, weil er uns liebt, weil er nicht will, dass auch nur einer verloren geht, hat er das alles auf sich genommen, damit wir eben in Ewigkeit leben dürfen. Er reicht uns die Hand dar und wir brauchen sie nur zu ergreifen. Und das ist das, was so gewaltig eben, wie ich es anfangs las, eben zum Ausdruck bekommt, wie nebenbei, da kommt er hin und sagt, folge mir nach. Und so spricht er heute zu den Menschen, folge mir nach. Und ohne, dass es viele Worte bedarf, ja, ist eben die Herzensentscheidung sichtbar dadurch geworden, dass Matthäus aufstand und folgte. Taten. Das ist dieses gewaltige Wunder, was dort geschehen ist. Die Wiedergeburt spricht, die Bibel spricht Jesus davon. Ein gewaltiges Geheimnis, wo das Herz des Menschen erneuert wird, wo ein neuer Sinn, ein neuer Geist in ihn hineingepflanzt wird und wo das Alte und die Sünde vergeht und die Sünde eben versenkt wird im tiefsten Meer und da, ja Gott, der Sünde nicht mehr gedenkt. Wenn du vor Gott stehst, du weißt, was du verbockt hast und Gott sagt, ich gedenke da nicht mehr. Ich sehe das nicht mehr. Ich sehe nur, ja, Jesus in dir, das Neue, die Vergebung. Der neue Leib oder das neue Herz, die neue Gesinnung. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tode in das Leben übergegangen. Amen.